Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Gesund leben in Bewegung, das Motto meines Podcasts. Ein Motto, das auch für Birgit Schattling gelten dürfte. Sie kommt aus Berlin, hat gerade wieder ein Buch geschrieben, ihr zweites Buch. Es nennt sich Mein genialer Biobalkon. Zu diesem Thema werde ich mich heute im Podcast mit ihr unterhalten. Birgit Schattling schreibt nicht nur Bücher, nein, sie veranstaltet auch Workshops und das auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Jetzt zum Beispiel hat sie einen im September wieder laufen und zwar zum Thema Wintergemüse. Wie kann ich mir auch in der kalten Jahreszeit mein Gemüse, meine Lebensmittel vom Balkon ziehen? Links dazu auch die Anmelde-Links auf meinen Homepages beziehungsweise in den Shownotes zur aktuellen Episode. Was gibt's noch jetzt, bevor wir in die neue Episode hineinsteigen, in die 169. übrigens mittlerweile, die 79. auf YouTube? Es gibt eine kleine Verlosung und zwar in Zusammenarbeit mit Andrea Euler, ehemals Buchhandlung Dichtung und Wahrheit in Wächtersbach. Sie organisiert hier in Bad Orb mit ihrem Gatten Stefan Simon Autorenlesungen und Comedy- und Kabarettveranstaltungen. Und sie hat mir im Rahmen meiner Ankündigung für die Zeitung und im Internet einige Bücher und ein paar Eintrittskarten zur Verfügung gestellt, die ich hier mit verlosen möchte. Ich sage auch gleich, um was es geht. Einsendeschluss, so viel vorab, ist der, jetzt muss ich direkt nachschauen, ist der 26. August um 12 Uhr. Bis dahin sollten alle, die sich für das ein oder andere Thema interessieren, also entweder ein Buch oder zwei Eintrittskarten, es gibt hier zweimal jeweils zwei Eintrittskarten, zu gewinnen. Es gibt natürlich keinen Rechtsweg, ganz klar, pro Teilnehmer nur eine Mail möglich. Also bitte nicht schmuden und den Wettbewerb fair laufen lassen. Das wäre richtig toll. So, worum geht's? Es geht um einmal ein Buch von Rosa Schmidt, Das Mädchen aus der Eiche. Ich kann das jetzt für die YouTube-Leute einmal hier hochhalten. Dieses Buch gibt es einmal zu gewinnen und dann von dem Krimi-Autoren Leo Born das Thema Schwarzer Schmerz gleich zweimal. Also, es dürfen hier zwei Leute sich dran beteiligen oder mehr beteiligen, aber zwei werden halt gewinnen. Ja, und natürlich der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Es gibt zweimal je zwei Verlosungstickets für Andy Ost, den Comedian, der am 13. Oktober hier in Bad Orb auftritt in der Konzerthalle und zwei weitere Tickets, zweimal zwei Tickets, also vier Tickets für Dietrich Faber, den Kabarettisten, Komiker und Autoren, der am Samstag, dem 28. Oktober, wieder nach Bad Orb kommt. Also, E-Mail schreiben an walkmanpodcast@gmail.com. Walkmanpodcast, bitte mit AE, @gmail.com. Kurze Mail, ich möchte gewinnen, und zwar dies und jenes. Entweder eins von diesen Büchern oder ein Doppelticket für die Veranstaltung. Ich lese es nochmal ganz kurz vor. Es gibt einmal das Buch von Uta Rosa Schmidt, Das Mädchen aus der Eiche. Zweimal von Leo Born, Der schwarze Schmerz. Zweimal zwei Verlosungstickets für Andy Ost und seinen Auftritt hier am 13. Oktober. Und nochmal zweimal zwei Tickets für Dietrich Faber, der am 28. Oktober kommt. So, und jetzt aber nix wie hinein in die aktuelle Folge mit Birgit Schattling und dem Thema Mein genialer Biobalkon. Los geht's!
Gesund leben in Bewegung. Laufen, wandern, Radfahren, sich gesund ernähren. Ich habe zwar immer gedacht, ich hätte das alleine erfunden, aber scheinbar stehe ich doch nicht ganz alleine. Ich habe heute eine Frau bei mir im Podcast, die mir mit Sicherheit noch das eine oder andere beibringen kann, von der ich noch einiges erfahren kann, wie man denn so manches, was ich halt auch in meinem Garten krampfhaft versuche, wie man das richtig machen kann. Birgit Schattling aus Berlin ist heute zu Gast im Walkman-Podcast. Sie steht auf lange Wanderungen, auf Radfahren, geht in Berlin jeden Meter nach Möglichkeit zu Fuß. Gehe ich mal von aus jetzt. Sie hat noch nicht den Kopf geschüttelt und hat auch kein Problem mit Querungen quer durch England oder von München bis nach Venedig über die Alpen zu laufen. Sie ist sehr mobil und damit sie sich auch die körperliche Fitness erhält und gesund bleibt, ernährt sie sich auch noch mit dem, was im eigenen Minigarten auf dem Balkon wächst. Jetzt habe ich gerade einen Blick von oben auf dein Haus, auf dein Apartment und man sieht irgendwo diesen kleinen roten Fleck, der wohl du da bist, wie du vom Balkon guckst und im Hintergrund ist ja wirklich alles grün. Wo empfängst denn du deine Kaffeegäste auf dem Balkon? Hallo Birgit, schön, dass du hier im Podcast bist.
Danke für die Einladung und die guten Worte zum Start. Danke. Das hier ist ein Balkon, der hat 5 Quadratmeter, der ist nur 60 Zentimeter breit. Da empfange ich keine Leute. Manche trauen sich schon gar nicht da raus, weil sie von diesem Balkon, dadurch, dass der nur 60 Zentimeter breit ist, sehen die halt gleich nach unten auf die Straße. Und da hatte ich schon echt Leute, die sofort mit Höhenangst zu kämpfen hatten und halt diese Enge und diese Wildnis. Für viele ist es schon zu viel grün und zu nah dran. Ist voll spannend. Und dann habe ich aber noch einen anderen Balkon. Dieses Ding hier, der hat 4 Quadratmeter. Da können die Leute nicht so runtergucken. Da fühlen sie sich nicht so schrecklich, manche. Da ist meine Sitzbank, meine Sitzecke drauf und da empfange ich Gäste. Heutzutage kuschel ich da etwas mehr mit meinen Gästen als anfangs. Ich bin 2015 in diese Wohnung gezogen. Da konnte ich auch noch meinen Elektrogrill auf dem Boden vom Balkon aufstellen. Mittlerweile geht das nicht mehr, weil da einfach überall Töpfe stehen. Aber man kommt gut durch und ich kann da mit 6 Personen kann ich noch sitzen. Aber es ist dann sehr kuschelig.
Also für diejenigen, die jetzt den Podcast hören und nicht sehen können, das sieht alles mega grün aus.
Grünkohl.
Ich wollte gerade sagen, Grünkohl hätte ich jetzt noch getippt, aber wie hast du das denn mit den Sonnenblumen hingekriegt, dass du da riesengroße Sonnenblumen auf dem Balkon hast, auf diesen paar Metern? Das ist ja schon wahnsinnig.
Die sind aus Vogelfutter gekommen. Also ich brauche Sonnenblumen gar nicht mehr aussehen, sondern die keimen von alleine aufgrund der Vogelfütterung, die ich mache. Und spannenderweise keimen sogar geschälte Sonnenblumenkerne. Das mögen die Insider wissen das, aber so Leute auf dem Land, die füttern ja immer Sonnenblumenkerne mit der Schale. Da ist klar, dass die keimen, aber sogar die geschält sind, keimen. Und das ist voll spannend.
Also ich habe mich gewundert, ich habe auch im Winter ordentlich durchgefüttert, weil die Tiere ja immer weniger auch zu fressen haben, die Vögel. Und bei mir kamen die ersten Keime, die kamen tatsächlich schon im Januar, da hat es viel geregnet. Ein paar von den Samen, von den Kernen lagen noch auf der Terrasse rum und dann haben die angefangen zu keimen. Da habe ich mir gedacht, das probiere ich mal aus, habe die dann eingesammelt in kleinen Pott rein. Gut, die sind immer noch gorkelig, die sehen aus wie so Bonsai-Sonnenblumen, aber es haben wirklich die eine oder andere hat überlebt, ja.
Ja,
große Frage.
Microgreens nicht bloß auf dem Fensterbrett, innen auf dem Fensterbrett, sondern die Microgreens von Sonnenblumen, die wachsen bei mir auch auf dem Balkon. Also überall auf den Pflanzgefäßen, wenn man die feucht hält, keimen die Sonnenblumen und werden halt so süße kleine Microgreens.
Wir unterhalten uns ja heute nicht nur, weil du deinen Balkon begrünt hast. Du hast das Ganze ja mehr oder weniger zu deiner Profession gemacht, zu deinem Beruf. Du hast diverse Bücher schon geschrieben. Unter anderem das letzte war jetzt hier mein genialer Bio-Balkon. Das ist auch so eine Anleitung zum Nachmachen. Du willst die Leute animieren, dass sie also sich den Mut bekommen, zu sagen, okay, ich riskiere es mal, weil ich sag mal, das Grünzeug anbauen auf dem Balkon ist ja eigentlich schon nicht ganz so einfach. Du hast ja keinen großen Garten, du kannst nichts umgraben. Du musst ja wirklich alles explizit gezielt vorbereiten, damit da überhaupt was passiert, oder?
Also man muss auch im Garten nicht mehr umgraben. Das hat man früher gemacht. Heutzutage arbeitet man auch
Oh.
im Garten bodenlebenschonender.
Okay, das muss ich ja noch schneiden. Ich grab immer noch rum.
Auf dem Balkon ist einfach die Hürde, mit größtmöglichen Pflanzgefäßen zu arbeiten. Also das ist der Hauptfehler, dass die Leute so kleine Töpfe sich hinstellen. Wenn man für sich entscheidet, seinen Platz gut auszunutzen, große Töpfe zu nehmen, dann ist schon die größte Hürde genommen. Halt gute Markenerde kaufen, torffreie Biogemüseerde und schon gelingt es. Und halt Bodenleben fördern, indem man nicht umgräbt, sondern indem man noch mal ein bisschen Boden-Mikroorganismen zuführt. Da gibt es verschiedene Methoden. Also das funktioniert alles super gut auf dem Balkon zu gärtnern, genauso auf dem Fensterbrett. Darüber schwatze ich heutzutage auch viel, weil das nochmal eine andere Menge von Leuten, Gärtnern, ermöglicht, sich selbst was anzubauen auf dem Fensterbrett. Das ist überhaupt nicht schwierig. Also beide Bücher von mir vermitteln das. Auch das erste heißt Mein Biotop auf dem Balkon, genauso mein Online-Kurs. Das ist voll simpel. Man muss nur für sich entscheiden, es zu machen. Und dann profitiert man von diesem grünen Blick, der ist so gesund und kann eben ständig ernten, auch im Winter.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Was war denn der Auslöser, dass du gesagt hast, du konzentrierst dich auf dieses Thema? War das so die Selbsterfahrung nach dem Motto, jetzt habe ich so viel falsch gemacht und jetzt weiß ich, wie es richtig geht? Oder was ist da der Auslöser gewesen?
Ich stamme aus einem Haushalt, wo immer gegärtnert wurde, bin im Eigenheim mit großem Garten aufgewachsen, war vollkommen normal in der Kindheit. Als ich dann in die Stadt gegangen bin, habe ich auch immer gegärtnert auf dem Fensterbrett und auf dem Balkon. Manche Sachen sind dann einfach normal für einen. Aber bei mir hat es beruflich nicht geklappt, dass ich den Beruf erlernt habe, den ich gerne gemacht hätte, was mit Pflanzen bzw. Biologie. Ich bin halt ins Büro gegangen und mein Genickschuss war dann nach langer Zeit im Büro, dass ich im Großraumbüro gesessen habe, keinen Himmel gesehen habe, keine Natur, kein Wetter. 200 Leute um mich herum, Aktenböcke, Boten, die neue Akten gebracht haben, in meinem Team 8 Telefonapparate, wo man sich halt gleichzeitig unterhalten kann. Und ich hatte halt einen Burnout und dann bin ich ausgestiegen aus dieser Tätigkeit in der Verwaltung. Und in dieser Krankheitsphase ist mir das einfach nochmal so bewusst geworden, was ich halt schon immer gerne gemacht habe, schon immer Gärtnern. Und wie gesund es ist und wie stark man durch dieses Gärtnern in Kontakt mit der Natur kommt. Also das ist mir das ganz Wichtige an meiner Tätigkeit, dass wir übers Gärtnern auf Balkon oder Fensterbrett in der Stadt und überall in Kontakt mit der Natur kommen, weil da die faszinierendsten Sachen passieren, die wir draußen vielleicht gar nicht mehr sehen, vielleicht auch nicht im Garten sehen, weil es da so weit nach unten ist oder der Garten so groß. Aber auf dem Balkon sehen wir alles viel näher und wir kommen da so wunderbar in eine Beziehung. Und ich habe dann gedacht, das möchte ich halt vermitteln. Und dadurch bin ich ins Online-Business reingerutscht, will ich mal sagen. Hab mir dann Social Media aufgebaut, eine Webseite, habe gelernt, wie man Online-Kongresse organisiert. Und jetzt mache ich eben seit 2017 die Online-Bio-Balkon-Kongresse, interview die Leute und das macht mir einfach richtig viel Spaß. Und die Leute folgen mir gerne, weil viele wissen, wie viel Spaß das macht,
Du
Gärtnern.
hast ja mittlerweile doch schon, glaube ich, an die 200 oder 300 Follower, ne? Aha. Das ist schon eine brutale Menge. Du hast weit über 30.000 Leute, die deine Infos dann deinen Newsletter immer wieder bekommen.
Den
Dann du
Newsletter
hast.
schon alleine lesen. Social Media ist nochmal ein erweiterter Kreis.
Und ja, jetzt muss ich fragen. Also der Sprung von der Verwaltung rein auf oder drauf auf deinen Balkon, in den begrünten Balkon, das hast du jetzt ja beschrieben. Aber was machst du denn, wenn du sagst, du hattest früher einen Burnout? Was machst du denn jetzt im Herbst, wenn alles abgeerntet ist und dann wird's triste auf dem Balkon? Was machst du denn da?
Wintergemüse.
Das wollte ich
Wintergemüse.
hören.
Ja, es gibt über 77 Sorten Gemüse, was frosthart ist. Manche bis minus 20 Grad, manche bis minus 15, manche bis minus 10, manche bis minus 5. Auf jeden Fall kann man, bevor es trist wird oder auch wenn es anfängt, trist zu werden, im August, im September, im Oktober sollte man aussehen und pflanzen, Sachen pflanzen, die frosthart sind. Und dann hat man den ganzen Winter Grünblick und kann den ganzen Winter ernten. Das ist voll gut. Und dazu mache ich jetzt im September gerade nochmal einen Online-Kongress, um die Leute dran zu erinnern, denkt ans Wintergemüse, habt es auf dem Schirm. Diese kalte Jahreszeit, die uns erwartet, die wir nicht unbedingt so sehr schätzen, die aber einfach dazugehört, auch die können wir nutzen zum Anbau. Und aufgrund der Klimaänderung werden die Bedingungen immer günstiger, weil die Anbauzeiten immer länger werden. In der Stadt sind sie sowieso länger aufgrund der Wärmeglocke. Da geht echt viel und wir können im Winter so einen super Blick haben auf Grünkohl. Also mein Grünkohl wächst im 60 cm langen Balkonkasten.
Jetzt hilf mir mal auf die Sprünge. Was genau kann ich mir denn da vorstellen? Also mit Salaten, Tomaten ist wahrscheinlich nichts im Winter, aber du hast viel Kohlsorten, alles was in diese Richtung geht,
Grünkohl,
oder?
Palmkohl, Krauskohl, Rettraschenkohl, Kohlrabi hält Frost aus, Radieschen hält minus 5 Grad Frost aus,
Ach.
Mangold minus 10. Mangold ist super gut, weil es den als bunten Mangold gibt, mit roten Stielen, Sorte Feurio, mit gelben Stielen, mit rosa, mit Orangen. Also da, das finden viele Leute super, dass man dann eben nicht bloß Grünblick hat, sondern Farbtupfer, obwohl es Gemüse ist, farbiges Gemüse. Bei den Kohlrabi, es gibt zum Beispiel den lila Kohlrabi, Aureo. Nicht Aureo, das war jetzt falsch, aber das macht nichts. Jedenfalls gibt es auch lila Kohlrabi, die voll schick aussehen. Bis minus 15 Grad sind die Asiasalate frosthart. Das muss man erstmal schaffen in der Stadt, minus 15 heutzutage. In Berlin haben wir das kaum noch. Und bei den Asiasalaten, das sind Kohlgewächse. Die erntet man aber so wie Pflücksalat, immer die äußeren Blätter abschneiden oder als Babyleaf glatt. Das wird immer wieder austreiben. Da gibt es den Mizuna, den Fässergreen, Wasabino, der ist total scharf, den Red Giant, Green in Snow. Also da gibt es ganz verschiedene Optiken und die sind verschieden scharf. Auf jeden Fall immer würziger als so ein Eisbergsalat. Bis minus 20 Grad hält der Winterpostelein aus. Auch Winterportulak genannt. Dann haben wir die Winterkresse. Die ist eine ganz fantastische Pflanze. Das Löffelkraut. Das macht
Jetzt,
richtig.
jetzt muss ich fragen, du hast doch nur, ist immer bei Berlin, da werden jetzt die Mietpreise nicht ganz so niedrig sein wie jetzt hier auf dem Dorf, sag ich mal. Du hast deine Wohnung, du hast deinen großen und deinen kleinen Balkon, du baust an wie ein mittlerer Großbauer, wenn ich dir so zuhöre. Wo lagerst du das denn alles oder sitzt du den ganzen Tag dann da und schnibbelst Kohl und versorgst deine ganzen Nachbarn oberhalb von dir, unterhalb, nebendran und
Nee.
wie machst du das?
Ich bin grüner Smoothie-Fan. Also ich liebe es mir morgens was zu ernten und einen grünen Smoothie zu machen. Der ist aber wirklich grün. Also nicht so eine Obstdinger, wie sie in sind, sondern mir kommt es aufs Chlorophyll drauf an, auf die Inhaltsstoffe. Und ja. Da wird es verwendet und eben Salat essen. Das ist jetzt nicht so, dass ich da groß was lagern kann. Ich kann mich auch nicht voll selbst versorgen, aber ich habe halt immer Blätter zum Ernten. Und für mich ist total wichtig, dass wir halt beim Gärtnern in die Richtung denken. Es ist nicht die Quantität entscheidend, nicht bloß beim Gärtnern, betrifft das ganze Leben. Ist nicht die Quantität, sondern die Qualität ist es. Wenn ich es halt auf guter, lebendiger Dauererde anbaue, mit meiner persönlichen Energie, die ich ja ständig immer wieder übertrage, und wenn ich das dann in Dankbarkeit ernte und in Dankbarkeit esse, das tut mir einfach so gut und das ist es. Da kommt es nicht auf Mengen drauf an. Ich ernte von manchen richtig viel, aber mir ist am wichtigsten die Qualität, wie ich es anziehe und dass es mit meiner Energie aufgezogen ist.
Was machst du denn mit der ganzen Erde? Du holst dir reihenweise jetzt die
Einmal, ja.
Einmal, das wollte ich jetzt hören. Wie verarbeitest du das dann weiter? Hast du dann so eine Art Recycling, so eine Art, ja, dass du den Kompost wieder so ein bisschen aufwertest, wenn du da jetzt so viel rausgezogen hast? Gibt ja viel Zehrer und Pflanzen, die ein bisschen weniger zehren. Und bei dem, was du da alles rausziehst, da stell ich mir das schon vor, dass die Erde dann so ab einem gewissen Punkt auch ein bisschen gelitten hat oder weniger wird auch, ne? Wie machst du das?
Ich habe eine Wurmkiste in der Küche zu stehen. Das ist eine Holzkiste mit Rollen drunter. Oben drauf ist ein Polster. Das ist ein Sitzmöbel, was echt schick aussieht.
Ach.
Und nach dem Gemüseschnitzel öffne ich den Deckel von meiner Wurmkiste, heb die Hanfmatte hoch. Die schützt ein bisschen vor Obstfliegen und hält die Feuchtigkeit besser in der Wurmkiste. Und da schmeiße ich halt meine Gemüseabfälle rein. Und viermal im Jahr kann ich da ernten, den guten Wurmhumus rausholen, immer so 5 Kilo oder 5 Liter. Und mit diesem Wurmhumus peppe ich meine Erde halt immer wieder auf. Und dadurch ist die Düngekraft immer wieder aufgefrischt und immer wieder Mikroorganismen zugeführt, immer wieder Bodenlebewesen, weil so wie im Gartenkompost hat man halt in so einer Wurmkiste unheimlich viel Bodenleben drinne. Und das hält unsere Pflanzen gesünder.
Jetzt lass mich mal raten, die hast du im Sommer auch drin, genau wie im Winter. Im Winter wird es wahrscheinlich zu kalt, sonst hast du nur noch
Die
gefrorene Würmer.
Wurmkiste steht bei
Und
mir in der Küche, weil das der praktischste Platz ist für meinen
okay.
Geschmack, weil ich keinen Gang habe. Auf dem Balkon kann es im Sommer zu heiß werden, auf dem Südbalkon, und im Winter kann es zu kalt werden.
Wann warst du das letzte Mal beim Arzt?
Mit meiner Mama habe ich das Vergnügen, öfters zum Arzt zu gehen. Ich persönlich gehe nicht zum Arzt.
Wollte
Ich
gerade sagen,
traue
bei der
eigentlich
Ernährung,
gar
die
keinen
Ernährung,
mehr.
du bist, was du isst und bei dem, was du zu dir nimmst, wie du es vorhin gesagt hast, du achtest sehr auf die Qualität. Du machst auch jetzt hier am Bildschirm einen mega vitalen Eindruck. Das ist unglaublich. Wirklich. Wirklich. Ich will jetzt nicht schleimen oder sowas.
Zucker ist das,
Liebe Leute,
danke.
die ihr da sehen könnt, ihr werdet es bestätigen können. Ihr Hörleute müsst mir jetzt blind vertrauen. Aber da merkt man schon, es bewirkt was, wenn man auf seine Ernährung achtet und möglichst halt auch dann keine Sachen jetzt, sag ich mal, aus dem Supermarkt, ohne jetzt die Supermärkte schlecht zu machen. Aber es ist einfach eine andere Qualität, wenn du weißt, was du angebaut hast, wenn du das selbst im Griff hast und dann, also einmal die Qualität, andere Inhaltsstoffe, mehr und natürlich auch, also ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es dir genauso gehen und du wirst mir da auch ein Lied drüber singen können. Wenn ich sehe, jetzt kommen meine ersten Tomaten hinten raus, meine Paprikas, die wachsen so langsam. Ich habe oben im Garten auf meinem Kompost, da explodiert der Kürbis. Da freue ich mich jetzt schon drauf wie ein kleines Kind, ne, wenn ich das nachher ernten kann. Ich hoffe nur, dass jetzt langsam mal anfängt, ein bisschen Sonne zu kommen, damit das auch alles noch ein bisschen vorwärts geht und nicht nur gut gewässert ist, bis sie schwimmen können, die ganzen Pflanzen. Aber
Ja,
ne, das ist
also
doch.
ich glaube, wenn ein hoher Anteil Grün, Chlorophyll und ein hoher Anteil Wildpflanzen in der Ernährung enthalten ist, führt das auch immer zu mehr Vitalität. Also in meinen grünen Smoothies sind halt immer noch Sprossen und Microgreens drinne und Wildpflanzen, die ich bei mir auch in Mengen anbaue. Also hier dieses Bild ist ein bisschen grünkohllastig. Hier sieht man auch viele Gehölze, aber zwischendrin wachsen halt überall noch sowas wie Giersch, die Brennnessel, der Löwenzahn, die Schafgarbe, der kleine Wiesenknopf, Blutampfer, Sauerampfer. Da ist halt die Vitalstoffdichte noch mal höher und es ist halt unsere ursprüngliche Ernährung, nicht dieses gezüchtete Gemüse. Die Nutzpflanzen, die wir heute kennen, die sind ja alle aus Wildpflanzen gezüchtet bzw. eingeführt worden von anderen Kontinenten. Ursprünglich haben wir früher viel Wildpflanzen gegessen und wenn wir die wieder zu uns nehmen und eben in Wertschätzung anbauen, ich glaube, das hat einen echten Einfluss, wie vital wir uns fühlen und Konzentrationsfähigkeit, gelassen sein, leicht agieren, schneller entscheiden, weniger Schlaf brauchen, finde ich eine super Sache.
Ich glaube, dass das viele jetzt von den Zuhörern und Zuhörerinnen, die das jetzt mitbekommen haben, was du dir da alles an Kräutern in den Smoothie oder in den Salat mit rein wirfst, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen überlegen, was davon habe ich jetzt alles beim letzten Rasenmähen und beim Unkrautjäten im Garten oder im Vorgarten gerade mit entsorgt, weil das sind ja alles Pflanzen, die eigentlich bei jedem oder fast jedem vor der Haustür wachsen und die man gemeinhin gar nicht so als so wertvolle Kräuter kennt oder erkennt. Ne? Das sind ja alles, es gibt so ein schönes Buch, das wirst du auch kennen, Deine Stadt ist essbar.
Mhm, klar.
Da ist das ja auch alles schön drin aufgeführt. Ich möchte mal ganz kurz auf deine Geschichten hier eingehen. Du hast also die Bücher rausgebracht. Warst du von dem Erfolg überrascht oder war das so wirklich generalstabsmäßig geplant, dass das bei dir so einschlägt?
Vor den Büchern habe ich ja angefangen mit Social Media Arbeit, Webseite und erster Online Bio-Balkon-Kongress in 2017. Und beim ersten Kongress haben sich 3.500 Leute angemeldet.
Hör auf!
Das war super toll für den ersten Kongress. Und
das
dann wurde
heftig.
Eben von Jahr zu Jahr wurde das mehr. Und dadurch, dass ich die Bio-Balkon-Kongresse gemacht habe, was einzigartig war, also die Online-Kongresse haben wir erst seit 2014 in Deutschland. Und die waren immer so für weichere Themen. Gesundheit, Mindset, Berufung, Kinder erziehen und so. Und ich habe das halt ziemlich praktisch angelegt mit diesen Gärtnern. Und ich war die Erste damit in der grünen Szene. Und die grüne Szene ist nicht so groß, wie man vielleicht denkt. Die haben mich halt alle beäugt und beäugen mich immer noch. Und ich hatte dann halt das Glück, dass ich einen Medienpreis gekriegt habe von der Deutschen Gartenbaugesellschaft für den Bio-Balkon-Kongress, weil die es eben auch herausragend fanden, über so ein neuartiges Medium Erfahrung, Wissen, Begeisterung zu vermitteln. Und durch den Medienpreis habe ich dann das erste Buch gekriegt, den Buchauftrag bei Gräfe und Unser, mein Biotop auf dem Balkon. Und das war dann alles immer Schlag auf Schlag. Und ich staune total, wie groß das mittlerweile geworden ist, dieses Bio-Balkon-Projekt, weil halt auch ich viel noch schreibe für Presse, für Online-Magazine oder eben die Presseleute kommen zu mir und schreiben dann was. Manche wollen Podcast aufnehmen. Also ich stehe mittlerweile als Balkonbotschafterin zur Verfügung und habe das einfach auch voll angenommen. Das ist mein Thema und das passt eben so zusammen, dass im Alter ist das wieder zu mir gekommen, was ich schon immer machen wollte in meiner Kindheit und Jugend, was dann aber einfach nicht geklappt hat und jetzt ist es wieder da und jetzt habe ich und dadurch, dass es wieder gekommen ist, bin ich so froh drüber und spüre genau, dass das meine Aufgabe ist. Ich bin einfach nur froh, dass das eine sinnhaftige Tätigkeit ist, also ganz anders als vorher halt Renten berechnen. Dieses Absichern, eine Rente bekommen, ist auch eine schöne Sache. Aber für sich selber zu sorgen, diese Selbstwirksamkeit, Selbstversorgung, das ist mir so viel mehr wert, darüber zu erzählen und da Erfahrung zu vermitteln. Das ist dieses Sinnhaftige, das ist einfach so großartig und dadurch, dass ich spüre, dass es meine Aufgabe ist und dass es genau meins ist, bin ich in der Lage, mir diese ganzen anderen Sachen, die dazugehören, Technikzeugs anzueignen. Also ich habe mit Technik überhaupt nichts am Hut gehabt. Da irgendwas an der Webseite aufbauen, rumfriemeln, mit Canva tolle Grafiken erstellen, Videos schneiden, Tonspuren. Das interessiert mich überhaupt nicht und ich mache das nur und schaffe das im Alter über, ich bin jetzt 57, mir das halt alles anzueignen. Obwohl ich eben jetzt 2017 angefangen habe, das geht alles. Wenn man es will, dann kann man sich auch im fortgeschrittenen Alter echt noch viel aneignen. Und der Genuss ist viel größer, das jetzt einfach noch zu schaffen.
Das ist mein Thema, genau, richtig. Das ist ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe ja auch so eine Unterserie im Podcast, die heißt auch 60 Jahre nach und dann halt Jobsuche für Silberpreneure und Bestager. Einfach dann, dass man sagt, man macht jetzt mal nach hinten raus das, worauf man Lust hat und wechselt einfach nochmal die Spur. Ne? Das hast du gemacht. Wie lange machst du jetzt seit 17, hast du gesagt? Seit 17?
Ich im sechsten Jahr.
Haben da deine Bekannten oder deine Kollegen nicht auch gesagt gehabt, holla Mädchen, pass auf, das ist jetzt aber gewagt, aus diesem Job raus und dann sowas?
Ja, klar, springen viele ab, weil sie es nicht verstehen.
Okay.
Einfach so, es ist jetzt eine andere Lebensweise, nicht mehr so normal.
Der erste Kongress hatte 3.000 oder 3.500 Teilnehmer. Das ist jetzt 6 Jahre zurück. Mit was rechnest du denn jetzt? Das ist ja, glaube ich, ein bisschen gewachsen nochmal, ne?
Ja, na, also ich peile jetzt die 30.000 an, ja.
30.000 Teilnehmer.
Diesen Wintergemüsekongress, das ist durchaus realistisch. Also jetzt sind es gerade 28.000 im Newsletter und jeder Kongress bringt halt neue Leute und dieses Wintergemüsethema, sich diesen Grünblick über den Winter verschaffen und eben nicht umzukramen im Herbst oder nicht Gründüngung einsehen, da gibt es ja so viele Varianten, sondern echt Essbares. Man muss nur darauf achten, auf den richtigen Zeitpunkt, dass man zum richtigen Zeitpunkt pflanzt und aussät. Und wer sich eben zu meinem Wintergemüsekongress anmeldet, der kriegt eben so einen Anbauplan für Wintergemüse, dass man eben sich den ans Kühlschrank machen kann und dran denkt, Grünkohl sollte man im Juni aussehen, damit er im Herbst eine anständige Größe hat. Man kann ihn jetzt Ende August auch immer noch aussehen, aber dann sind die Blätter klein, dann erntet man die als Babyleaf. Der richtige Zeitpunkt für Grünkohl ist Juni und für Palmkohl.
Also das wäre jetzt meine Frage auch gewesen, wenn ich jetzt also sage, ich interessiere mich für diesen Kongress, was bei mir auch wirklich der Fall ist, ist ja für das eine oder andere eventuell schon zu spät. Ich kann dann nur fürs nächste Jahr lernen. Aber auch im September gibt es noch das eine oder andere, was ich wohl noch anpflanzen kann, oder was ich vielleicht vorgezogen kriege. Wobei du natürlich jetzt in Berlin vielleicht bessere Chancen hast, dann auch irgendwo an entsprechende, ich sag mal, Jungpflanzen oder vorgezogene Jungpflanzen zu kommen. Ich müsste hier lange überlegen, hier so im ländlichen Bereich, wo ich sowas zum Beispiel herkriege. Jetzt bei den ganzen Namen, die du aufgezählt hast, also da müsste ich weit, weit, weit
Also
suchen, bis ich da eine
wir haben ja
Gärtnerei
jetzt
finde, die das
Ende
macht.
August. Wir können immer noch Grünkohl aussehen, wir können immer noch Mangold aussehen. Es wird halt klein bleiben. Wir können die kleinen Blätter ernten und im Frühjahr wird es groß wachsen. Und Grünkohl und Mangold geht dann in die Blüte. Aber vergeht nicht, wir können danach immer weiter ernten. Jetzt zum Aussehen ist der richtige Zeitpunkt für Feldsalat. Für die Asiasalate, eben die Vielfalt der Asiasalate, Wasabino, Green and Snow, Red Giant, Feather Green. Wir können den Winterpostelein aussehen, wir können die Barbarakresse aussehen, wir können normalen Pflücksalat aussehen, was man so kennt. Das geht einfach total viel. Und ich arbeite aber auch mit Anbietern zusammen. Die vermittle ich dann immer im Kongress, die eben Jungpflanzen vorbereitet haben, die jetzt schon etwas größer sind und für die Leute, die eben keinen Bock haben, sich mit der Aussaat zu beschäftigen, sondern die leichtere, einfachere, gelingsichere Variante wählen, sich halt Jungpflanzen schicken zu lassen. Es ist ein Problem, dass die Gärtner, die regionalen Gärtnereien meistens noch kein Wintergemüse auf dem Plan haben. Es ist halt ein neues Thema. Das wird jetzt schon mein dritter Kongress zur Thematik Wintergemüse. Trotzdem ist es immer noch nicht durchgesickert. Ich persönlich sehe diesen Kongress jetzt schon mehr so an Erinnerung ans Wintergemüse, weil ich halt in der Bio-Balkon-Bewegung immer wieder übers Wintergemüse spreche. Aber in Deutschland gibt es 58 Millionen Balkons und Terrassen. Und bei dieser Zahl sind meine Zahlen, die Leute, die ich erreiche, halt immer noch sehr gering. Und es gibt immer noch sehr viele Leute, die ich gerne auch noch informieren möchte, bekommt einfach das Wintergemüse auf dem Schirm. Und es ist so, die Städte haben ja ihre Wärmeglocke, wir haben die Klimaerwärmung. Im Sommer wird es immer schwieriger mit dem Gemüseanbau. Teilweise geht es über 30 an die 40. Es staut sich, es kommen dann mehr Schädlinge. Es gibt genügend Tricks, mit den Schädlingen Schädlingen in Anführungsstrichen sage ich immer, umzugehen. Aber es ist einfach Tatsache, dass das Gärtnern in den Übergangszeiten im Herbst, im Frühling einfacher ist, gelingsicherer, weil die Temperaturen niedriger sind, aber gutes Wachstum ermöglichen. Und wir brauchen einfach nicht so viel Gießen. das im Herbst, wer einen überdachten Balkon hat, der muss noch ein bisschen gießen, aber halt nicht so viel wie an diesen 30-Grad-Tagen im Hochsommer. Das macht es wesentlich einfacher. Und wer nicht überdachten Balkon hat, das reicht meistens vollkommen aus, wenn man sich darauf verlässt, dass halt der Niederschlag von oben kommt. Und es ist einfach, einfach. Entweder wir sehen aus oder kaufen uns eben die Jungpflanzen bei meinen bewährten Bio-Jungpflanzenanbietern. Und das ist viel weniger Arbeit. Wir müssen auch Wintergemüse nicht groß düngen. Wir müssen das nur in nahrhafte Erde einsetzen, aber wir brauchen nicht nachdüngen. Und das passiert mehr oder weniger relativ von alleine, wenn wir halt einfach nur darauf achten, aussehen und pflanzen. Der Rest passiert von alleine.
Also ich bin gerade wirklich ein bisschen geflasht und das, also ich habe gerade so ein ordentliches Gedankenkarussell, weil ich habe hier beides, sowohl einen großen überdachte Terrasse als auch dann eine Freifläche draußen, die auch momentan so ein bisschen mit so einer Zeltplane überdacht ist, wo ich immer so das gemeine Gemüse, mein Salat, so ein bisschen versuche vorzuziehen. Und also das, also jetzt ist alles unbezahlte Werbung, aber ich denke, ich werde mich bei dir mal anmelden, weil das will ich wissen, wie es funktioniert. Und bevor ich wieder ein Jahr verliere, weil ich wieder alles komplett falsch rum angepflanzt habe, das werde ich mal machen. Die
Beim
Schauen.
Wintergemüse, du hattest das mit der Plane gesagt.
Ja.
Es ist immer ganz gut, wenn Wintergemüse ist, wenn es so ein häufiger Wechsel ist zwischen Regen und Frost, also so diese Übergangszeiten, wo es ziemlich kalt ist und ziemlich viel regnet. Da ist es gut, wenn man das Wintergemüse schützt. Wenn es bekommt dem Gemüse nicht gut, wenn es nicht abtrocknen kann. Das ist eine Eintrittspforte für Pilzkrankheiten. Wenn man halt in diesen Regenzeiten ein Dach drüber hat, ist man auf der sicheren Seite oder man baut eben ein Dach oder macht sowas wie Folientunnel oder irgendwelche anderen Konstruktionen, um die Feuchtigkeit ein bisschen fernzuhalten, dann ist das wirklich total einfach.
Ach was. Also ich hatte mich in diesem Jahr ja auch ein bisschen darauf vorbereitet auf mein Gemüse. Ich habe da ganz stolz mein erstes Hochbeet gebaut, habe natürlich die Hälfte vergessen bei dem ganzen Kram und habe dann ein bisschen versucht alles vorzubereiten, dass ich nicht so viele Schnecken mit reinkriege. Ich habe auch relativ wenig Schneckenprobleme gekriegt. Das meiste Problem hatte ich mit Amseln. Die springen mir von oben in die Beete rein und machen da Tabula Rasa. Da sieht es nach hinten raus aus, als ob da eine Bombe eingeschlagen hätte. Dann, wenn da so drei, vier Amseln auf einmal in so ein Beet reinhüpfen, holla die Waldfee. Hier werde ich im ganzen Leben nicht mit gerechnet. Habe ich noch
Balkonleute
nie
auch.
was drüber gehört und gesehen. Also.
Ja, die holen die Regenwürmer raus. Und wir Bio-Balkonleute, wir haben ja unseren Wurmhumus. Wir setzen extra nochmal Kompostwürmer in unsere großen Pflanzgefäße ein, weil die eben für eine
Okay.
gute, bessere Durchlüftung sorgen. Und halt immer das, was sie auskackern, das ist eben immer dieser gute Wurmhumus, der so viele Ton-Humus-Komplexe enthält, was so gut ist für unsere Pflanzen. Und auf den Balkons holen die Amseln eben auch die Kompostwürmer raus. Die merken ganz genau, wo welche drinne sind und dann fangen sie an, rumzuschmeißen mit der Erde.
Bevor wir so langsam zum Ende kommen, du hast ja neben deinen Büchern auch noch für so Experten wie mich, die jetzt mehr oder weniger am Anfang stehen und noch eifrig rumexperimentieren, hast du ja gedacht, ich nehme denen noch so ein bisschen die Arbeit ab und hast auch noch komplette Pakete gestrickt oder gebastelt oder zusammengestellt. Starterpakete, was ist denn da alles mit drin? Ich sehe jetzt hier so ein Glas für die Keime wahrscheinlich und mein Ausdruck ist ein bisschen
Sprossen,
unscharf.
ja.
Viele Sprossen, genau. Und das ist so, dass die Ergänzung zu deinen Kräutern und Salaten und Blättern, die du immer abmachst, die dann alle in den Salat oder in die Smoothies mit reinkommen.
Ja, also Sprossen und Microgreens haben auch eine unheimlich hohe Nährstoffdichte, sehr viel Chlorophyll drin, sehr viele Mineralien, Enzyme, Vitamine. Und Sprossen und Microgreens kann man eben ganz schnell auf dem Küchentisch oder auf der Fensterbank innen ziehen. Und da haben wir jetzt eben so ein Starterpaket gebastelt mit Sprossengläsern, wo man eben sein Keimsaatgut, was da in verschiedenen Varianten auch in Mixen mit dazu geliefert wird, das füllt man einfach ein in das Sprossenglas, lässt es über Nacht mit Wasser aufquellen und dann ist einfach nur der Ablauf, dass man morgens und abends zweimal am Tag dieses Sprossenglas wässern muss, Wasser rein, Wasser rauslaufen, nochmal Wasser rein, wieder rauslaufen und dann muss man das schräg hinstellen, so ein Sprossenglas, damit wirklich keine Wasserreste mehr drin sind. Und dann wird das echt gut wachsen in so einem Sprossenglas. Und dann hat man immer was, was man auf den Salat drauf streuen kann oder auf die Kartoffeln. Bei uns kommt es beim Essen einfach so eine Hand Sprossen noch mit daneben. Einfach, dass man das halt immer zum Essen dazu isst, noch mal eine Handvoll Grün.
Ja, ich denke, wenn man sich da auch mal so ein bisschen dran gewöhnt hat, dann kommt man relativ schnell auch an den Punkt, dass man dieses extrem Frische dann auch liebt. Das will man gar nicht mehr missen, glaube ich, ne? Und man merkt halt auch, wie gut es einem tut.
Ja, also ich will nicht mehr in meinen Zustand von früher zurück. Da waren schon
Gut.
etliche Zipperlein, die ernährungsbedingt waren. Und wenn man eben eine Arbeit macht, hinter der man nicht so steht, das ist heutzutage ganz anders, ja.
Ja, scheint ja zu funktionieren, sieht man ja bei dir. Also,
Ich habe ein rotes
wenn man
T-Shirt
dich irgendwie
an,
im
das ist
Video
die
sieht,
halbe
sieht
Miete.
man.
Ja, ja.
Wenn diese Episode erscheint, ist es ja noch ein bisschen Zeit zu deinem Kongress. Man kann sich also noch anmelden. Das geht noch. Die Bücher kann man sich trotzdem bestellen, mit Kongress, ohne Kongress. Die Kontaktdaten stelle ich auf der Homepage, also auch beim Video und Audio hinten in die Shownotes mit rein, dass man sich also mit dir in Verbindung setzen kann, beziehungsweise über Amazon oder und Co. halt dann die Bücher bestellen kann. Ich danke dir für dieses Gespräch, wieder was gelernt und ja, herzlichen Dank, weiter so. Ich denke, ich werde mich auch anmelden für den Kongress, das interessiert mich brennend, wirklich.
Schön.
Ich verstecke mich ganz hinten bei den 30.000. Okay, dann nochmal danke und ja, bis die Tage.
Bis die Tage.
Mach's
Tschüss.
gut. Ciao, ciao. Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.